Vor 40 Jahren, am 16. August 1977, starb der King of Rock'n'Roll. Ihr wisst, wen ich meine, ich habe ein Bild mitgebracht. Es gibt nur einen Elvis Presley. Und 6 Wochen vor seinem Tod wurde er von einem Reporter gefragt: Elvis, als Sie anfingen, Musik zu machen, sagten Sie, Sie wollten 3 Dinge im Leben. Sie wollten reich, berühmt und glücklich sein. Sind Sie glücklich, Elvis? Und seine Antwort lautet: No, I am lonely as hell. Nein, ich bin verdammt einsam. Und als ich so das gelesen habe, dachte ich, was ist das für eine traurige Bilanz am Ende seines Lebens? Er hat mehr Geld, als er je ausgeben kann. Also reich sein, das hat er erreicht. Er hat Millionen Fans weltweit. Frauen werfen sich um ihn um den Hals. Ein Platz im Geschichtsbuch ist ihm sicher als der einzig wahre und alleinige King of Rock'n'Roll. Also auch berühmt sein, das hat er erreicht. Aber glücklich sein, das hat er nicht erreicht. Er heiratet Priscilla, eine wunderschöne Frau. Sie bekommen gemeinsam eine süße Tochter, Lisa Marie. Ein Stab von Dienern sorgt dafür, dass es ihnen rundum gut geht. Er lebt auf der Sonnenseite des Lebens in seinem prunkvollen Palast Graceland, ständig umgeben von Bewunderern. Und ich würde sagen, es läuft. Es ist doch wunderbar. Er lebt den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, aus armen Verhältnissen zum weltweit gefeierten Superstar. Was, bitteschön, will man mehr? Sind Sie glücklich, Elvis? Nein, ich bin verdammt einsam. So traurig irgendwie. Und er war ein ganz großzügiger Mensch. Er unterstützte benachteiligte Menschen, weil er selbst wusste, was es bedeutet, aus armen Verhältnissen zu kommen. Mit seinen Liedern machte er Millionen Menschen auf der Welt glücklich bis heute. Ich weiß nicht, ob wir hier Elvis-Fans unter uns haben. Aber er selbst war unglücklich. Wie der traurige Clown. Außen fröhlich, der Entertainer, aber innen traurig. Umgeben von vielen Menschen, aber zutiefst einsam. Ausgebrannt, medikamentensüchtig und 6 Wochen später, nach dieser Begegnung mit dem Reporter, starb er an Herzversagen. Mit 42 Jahren, viel zu jung, viel zu früh ist er von uns gegangen. Und ich habe mich gefragt, als ich so das gelesen habe, wonach hat er gesucht? Was hat ihm gefehlt? Er hatte doch alles. Und er glaubte sogar an Gott, er war überzeugter Christ. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, eigentlich geht es dir gut. Eigentlich hast du alles, was du zum Leben brauchst, ein Dach über dem Kopf, eine liebevolle Familie, tolle Freunde, einen guten Job. Ja, du lebst sogar mit Jesus Christus, bist mit ihm unterwegs, bist in einer tollen Gemeinde. Und man könnte sagen, es läuft. Und es gibt eigentlich keinen Grund zu klagen. Und trotzdem fehlt dir etwas. Und was auch immer das ist bei dir ganz persönlich, aber du stellst fest, das Leben ist nicht so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Da gibt es Sehnsüchte, da gibt es Wünsche, die nicht erfüllt sind. Da gibt es Defizite in meinem Leben, die mich belasten, die mich enttäuschen. Was auch immer das ist, wenn ich die Schüler und die Studenten unter uns frage, wie läuft es in der Schule, wie läuft es im Studium, dann höre ich oft, gut, aber. Dann kommt das Aber. Es ist eben nicht perfekt. Wenn ich die Berufstätigen frage unter uns, was macht der Job, dann höre ich oft, ist okay, aber könnte besser laufen. Wenn ich die Verheirateten frage, wie geht es euch in der Ehe? Dann höre ich oft, an sich gut, aber weißt du, immer diese Socken. Und wenn ich Gemeindeleute frage, wie gefällt es euch in der Gemeinde? Dann höre ich oft, eigentlich bin ich zufrieden, nur Ah, dieser Gottesdienststil, diese Liedauswahl, dieser Pastor. Und wenn ihr mich fragt, wie ist es so als Pastor, dann antworte ich, und das habt ihr vielleicht öfter auch schon gehört, ich bin eigentlich sehr gerne Pastor, ich tue das mit Überzeugung und ich füge bei, gäbe es da nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und da kommt jetzt die Adventszeit auf uns zu und jedes Jahr neu nehmen wir uns vor und wir wünschen uns mehr Ruhe, mehr Besinnlichkeit, weniger Stress. Und auch damit sind wir irgendwie nicht ganz glücklich, wie es so abläuft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du der Einzige unter uns, dem es mit der Adventszeit super geht und der ruhige und besinnliche Zeiten findet. Schau einmal in dein Leben, in deine verschiedenen Lebensbereiche und ich bin mir sicher, du findest da Dinge, die dich enttäuschen und traurig machen, bei allen Dingen natürlich, die dich glücklich machen und die dich erfüllen. Das Leben läuft nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Wir leben in einer unvollkommenen Welt und selbst unser Glaube bewahrt uns nicht davor, hier und da auch Leid, auch Enttäuschungen zu erleben, Sehnsüchte zu haben, die nicht erfüllt sind. Und all das macht was mit uns. Es geht nicht einfach so spurlos an uns vorbei. Und es führt uns immer wieder auch neu in Sinnkrisen und man fragt sich, was soll das eigentlich alles? Warum tue ich mir dieses Leben an? Was hat das für einen Sinn und überhaupt, warum lebe ich eigentlich? Kennst du diese Gedanken? Ich kenne das, diese Zweifel, diese Fragen, diese Ängste und Enttäuschungen, die man erlebt, den Wunsch zwischendurch einfach mal auszusteigen. Was ist, wenn uns, wenn dir und mir der Sinn verloren gegangen ist? Wie gehen wir mit solchen Sinnkrisen, die jeder auf die eine oder Art und Weise auch in seinem Leben erlebt, wie gehen wir mit solchen Sinnkrisen um? Und hier können wir von einer jungen Frau aus der Bibel lernen, und sie wurde uns schon angekündigt, hier können wir von Maria aus Nazareth lernen. Ich weiß nicht exakt, wie alt sie ist, das wird uns nicht gesagt, aber die meisten gehen aus, dass sie recht jung war, zwischen 12 und 14 Jahren. Gehen wir mal von 14 Jahren aus. Und wo andere Teenies in ihrem Alter noch ganz unbeschwert von einer schönen Zukunft träumen, erlebt Maria mit ihren 14 Jahren eine Sinnkrise, die ihr ganzes Leben verändern wird. Und der Evangelist Lukas hat uns diese Begebenheit aufgeschrieben in Lukas Kapitel 1 ab Vers 26. Und wir wissen nicht genau, wo Maria gerade in diesem Moment ist, als es passiert. Aber ich stelle mir vor, sie ist zu Hause bei ihren Eltern in ihrem Zimmer. Und was tun 14-jährige Mädchen in ihrem Zimmer? Musik hören, etwas lesen, vielleicht mit dem Handy spielen, das Zimmer umdekorieren. Advent steht vor der Tür, also macht man es ein bisschen weihnachtlich. Oder einfach nur auf dem Sofa chillen und träumen. Über die Zukunft, über das, was kommt. Und so stelle ich mir Maria auch vor, sie sitzt da und sie träumt von ihrer Zukunft. Ein großes Ereignis liegt an in ihrem Leben, sie wird heiraten. Und ich weiß, für uns ist es heute unvorstellbar, mit 14 Jahren zu heiraten. Früher war das normal. Eine Frau war mit 12, 13, 14, 15 Jahren irgendwann in der Regel unter der Haube. Und so auch Maria. Sie wird heiraten, verlobt ist sie schon mit Josef. Und es ist eine gute Partie. Josef ist ein einfacher, aber ein total netter, ein lieber Kerl. Ein Zimmermann, hat seinen eigenen Betrieb, er steht also schon mit eigenen Beinen im Leben und er wird sie gut versorgen können. Und während Maria da so vor sich hin träumt über ihre Zukunft, über die Hochzeit, welches Kleid sie anziehen wird, wie sie ihre Haare machen wird und so weiter, da passiert es. Und wir lesen. Da sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagt Gabriel zu ihr, als er zu ihr hereinkommt. Der Herr ist mit dir. Und Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Das ist irgendwie so eine merkwürdige Formulierung, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Das heißt so viel wie, was geht hier eigentlich gerade ab? Träume ich oder passiert das wirklich, was ich gerade erlebe? Sie ist zutiefst erschrocken. Wurdest du einmal so richtig erschreckt, so ganz bewusst? Da steht jemand im Dunkeln um die Ecke und du gehst daran vorbei und wuff, und du kriegst den Schreck deines Lebens. Und Maria wird zutiefst erschreckt hier, sie ist erschrocken, aber gleichzeitig spürt sie Geborgenheit und Frieden, weil sie sofort weiß, ich erlebe hier in diesem Moment etwas ganz, ganz Besonderes. Eine heilige Begegnung. Gott selbst, vertreten durch seinen Boten Gabriel, steht in meinem Zimmer. Wie verrückt ist das denn? Wenn ich das bei Facebook poste, werden die Leute mich für bekloppt erklären. Maria spricht mit Gott. Gott spricht mit mir. Mit mir. Wer bin ich, dass Gott mit mir spricht? Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen, und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ihr Lieben, wie geht es wohl einer 14-Jährigen, die gerade so eine Botschaft bekommt? Du bringst den Sohn des Höchsten zur Welt. Und Maria weiß sofort, was das heißt. Sie hat diese Erwartung, die im ganzen Volk spürbar ist, erlebbar ist, greifbar ist, hat sie mit der Muttermilch aufgesogen. Seit Jahrhunderten sehnt sich ihr Volk danach, dass der Messias kommt, der verheißene Retter und König. Und jetzt ist es soweit. Gott sendet den verheißenen König und Retter. Er wird sein Volk in die Freiheit führen. Und ich soll diejenige sein, die ihn zur Welt bringt. Unvorstellbar für diese junge Maria, wie sie da steht, völlig geschockt über diese Nachricht, dass Jesus, und das ist das Gute, dass Jesus einen ganz anderen Weg gehen wird, als man es sich vorstellt, nämlich über das Kreuz, über Leiden und Sterben. Das ahnt Maria hier noch nicht. Zum Glück, muss ich sagen. Zum Glück kann sie nicht in die Zukunft schauen. Was wäre das für sie für ein Schock, wenn sie das wüsste, welchen Leidensweg Jesus gehen wird. Und als die Mutter von Jesus wird sie noch einen sehr hohen Preis zahlen. Aber diese Ankündigung, diese Begegnung, diese Botschaft, die sie hier erhält, ist schon heftig genug. Sie, das einfache Mädchen aus Nazareth, soll Gottes Mutter werden. Und so ehrenvoll diese Aufgabe auch ist, ich stelle mir vor, wie Maria eigentlich einfach nur schreiend weglaufen möchte, als sie da diesem Engel begegnet. Und ich bin überzeugt, und deshalb habe ich das auch ganz bewusst so genannt, Maria auf der Suche nach Sinn, dass Maria in dieser Begegnung ihre größte Sinnkrise des Lebens erlebt. Warum? Gerade noch war sie ein ganz normales Mädchen, ein Teenie, die sich Gedanken gemacht hat über ihre Hochzeit, über ihre Zukunft. Und im nächsten Moment sind ihre Träume, ihre Wünsche von jetzt auf gleich zerplatzt. Ihr Leben bekommt eine völlig neue Ausrichtung. Das ist so groß, das ist so überraschend. Sie spürt die ganze Last der Verantwortung, die damit zusammenkommt. Und sie fragt sich, wieso ich? Gibt es da nicht bessere Frauen, die dafür besser geeignet sind? Und überhaupt, was wird aus mir, wenn ich den Sohn des Höchsten zur Welt bringe? Das hier Was sie gerade erlebt, diese Ankündigung, stellt ihr ganzes Leben auf den Kopf und nichts wird mehr sein, wie es vorher war. Aus und vorbei ist dieser schöne, dieser beschauliche Traum von einer ruhigen, von einer entspannten, von einer ja, ganz normalen Zukunft. Und sie fragt den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Und ich finde, in dieser Frage wird ihre Sinnkrise sichtbar. Sie fragt, wie Gott stellst du dir das eigentlich vor? Und das finde ich so wunderschön, so menschlich. Ja, Maria ist nicht naiv. Sie ist zwar noch jung, aber sie weiß, für eine Schwangerschaft, da braucht sie noch einen Mann dazu. Das geht nicht einfach so. Sie ist zwar mit Josef verlobt, aber bis sie heiraten, dauert es noch eine Weile. Und vorher mit ihm schlafen, das geht gar nicht in der damaligen Kultur. Das würde völlig Gottes Willen und Geboten widersprechen. Das kommt ihr gar nicht in den Sinn. Und deshalb fragt sie, ich bin noch gar nicht verheiratet. Wie stellst du dir das eigentlich vor, Gott? Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Die Sache ist beschlossen. Maria wird schwanger. Gott findet einen Weg, auch ohne einen Mann. Er bewirkt dieses Wunder an ihr, denn für Gott, und das ist der schöne Abschluss dieses Abschnitts, ist nichts unmöglich, aber auch gar nichts. Wenn selbst Elisabeth, die ihr Leben lang als unfruchtbar galt und eigentlich keine Kinder kriegen kann, wenn selbst sie ein Kind kriegen kann, liebe Maria, vertrau mir, für mich ist nichts unmöglich. Und ich habe mich gefragt, was geht wohl in Maria vor? Wie heftig muss diese Begegnung, diese Botschaft sein, allein diese Begegnung mit dem Engel Gottes? Und ich lade uns ein, einmal in ihre Gefühlswelt zu schauen. Was sind ihre Gefühle? Da ist einmal das Gefühl, und ich versuche oder ich lade dich ein, das mal für dich persönlich, ganz persönlich nachzuempfinden. Da ist einmal das Gefühl, wenn deine bisherigen Träume zerplatzen von jetzt auf gleich. Da ist das Gefühl, was sagen deine Eltern, wenn sie herausfinden, dass du vorehelich schwanger bist. Das Gefühl, wenn du deine Schwangerschaft irgendwann nicht mehr verbergen kannst. Und ich weiß, das können jetzt nur die Frauen nachempfinden. Das Gefühl, wenn alle im Dorf über dich tuscheln und dir aus dem Weg gehen. Das Gefühl, wenn man dir ins Gesicht sagt, du Hure, und deinen Sohn einen Bastard nennt. Das Gefühl, wenn dein Verlobter dich verlassen will, weil er glaubt, du hast ihn betrogen. Das Gefühl, Angst zu haben vor der Schwangerschaft, weil du das nicht kennst, noch nicht erlebt hast und vor dem, was auf dich zukommt. Das Gefühl, Mutter zu werden, was nur Mütter nachempfinden können. Das Gefühl, Gottes Sohn auf die Welt zu bringen, was man gar nicht nachempfinden kann. Das Gefühl, diese Verantwortung zu tragen als Mutter des Messias. Und dann dieses unmittelbarste aller Gefühle, gerade ganz persönlich Gott zu begegnen in diesem Engel. Und vielleicht können wir dann das Gefühlschaos ein bisschen nachempfinden, das Maria da gerade erlebt. Die totale Überforderung auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach Antworten und die Frage, warum? Warum ich? Wie gehen wir mit solchen Sinnkrisen um, wenn sie uns treffen? Wie gehen wir damit um, wenn unsere Träume zerplatzen, wenn unsere Wünsche und Bedürfnisse nicht eintreffen? Und hier können wir von Maria lernen, wie sie mit dieser Krise umgegangen ist oder anders gefragt, wie sie diese Krise überwunden hat und Frieden gefunden hat, wie sie das für sich annehmen konnte. Und die Antwort finden wir in dieser wunderbaren Zusage des Engels, der sagt: Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ihr Lieben, das ist so eine kraftvolle Zusage. Du hast Gnade bei Gott gefunden, bedeutet: Maria, ich nehme dich an, so wie du bist. Maria, ich habe dich nicht gecastet, um zu sehen, ob du geeignet bist. Ich habe nicht auf besondere Kriterien geachtet. Fromm, heilig, aus gutem Haus, gebildet, gute Erziehung, nein. Und du musst vorher auch keine Prüfung ablegen oder sonst irgendeine besondere Leistung erbringen. Ich habe dich erwählt, weil du du bist und weil du so bist, wie du bist. Und ich sage dir zu, du bist die perfekte Mutter für den Retter der Welt. Das liegt nicht an dir und deiner Leistung, es liegt an mir und meiner Gnade. Du hast Gnade in meinen Augen gefunden. Und ich finde das so eine kraftvolle Zusage, wie befreiend diese Zusage ist. Und Maria begreift hier, ihr Leben und ihr Schicksal liegt in Gottes Hand. Und so schwer der Weg sein wird, den sie gehen wird, und so kompliziert die Umstände werden, und wir wissen, dass Maria eine Menge gelitten hat und ausgehalten hat über ihren Sohn Jesus Christus. Aber sie weiß, es gibt keinen besseren Ort, als zu sein in der Hand Gottes. Und so lässt sie sich los und sie lässt sich fallen in Gottes Hand. Maria, du hast Gnade bei mir gefunden. Und deshalb kann sie hier auch sagen, Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Und ich finde ihre Antwort so stark, weil hier wird deutlich, wie sie ihre Krise überwunden hat. Sie findet Frieden in ihrer Situation, in dieser Ankündigung, die Gott ihr gegeben hat. Sie findet Frieden nicht aus sich selbst, sondern weil sie auf Gott schaut und sagt: Ich habe Gnade vor dir gefunden. Sie findet Sinn für ihre neue Aufgabe als Mutter, nicht in sich selbst, sondern weil sie auf Gott schaut, in Gott selbst. Und sie lässt ihr Leben los, ihre Wünsche, ihre Träume, und legt sie in Gottes Hand. Und indem sie das tut, nimmt sie an, was Gott für sie vorgesehen hat. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Ihr Lieben, sie ist 14 Jahre. Sie hat ihre ganz eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Träume von der Zukunft. Und hier bürdet Gott hier etwas auf, was sie alleine nicht tragen kann. Und so ist es ihre eigene Hoffnung, ihr einziger Weg, sich selbst ganz und gar in Gottes Hand zu legen. Und so überwindet man Krisen, indem man aus Gottes Gnade lebt. Du kämpfst mit Enttäuschungen, du kämpfst vielleicht mit unerfüllten Wünschen, dann mach dir Gottes Gnade in deinem Leben bewusst. Und Gott spricht auch zu dir, so wie zu Maria: Du hast Gnade bei mir gefunden. Und ich möchte es dir ganz persönlich zusprechen, von Gott her. Du hast Gnade bei mir gefunden. Und du erlebst eine Sinnkrise, dann leg dein Leben bewusst in Gottes Hand. In ihm findest du den Sinn, den du verloren hast. Du suchst Sinn, dann such Gott und du wirst Gnade finden. Warum? Weil dein Leben bei Gott immer Sinn macht. Immer. Egal wie die Umstände sind, egal was dich umtreibt, weil dein Leben in ihm und bei ihm immer Sinn macht. Er hat dich erdacht, er hat dich gemacht, er nimmt dich an, so wie du bist, mit allen deinen Fehlern und Versagen, mit allen deinen Wünschen, Bedürfnissen und geplatzten Träumen. Und das möchte ich dir zu Beginn der Adventszeit mitgeben. Lebe bewusst aus Gottes Gnade. Mach dir jeden Tag neu bewusst, dass dein Leben in Gottes Hand liegt. Und wenn du in der Schule oder im Studium eine schlechte Note bekommst, dann mach dir bewusst, dein Wert hängt nicht von Noten ab, sondern von Gott allein, der dich liebt. Und wenn du im Job versagst und den Erwartungen des Chefs oder des Vorgesetzten nicht entsprichst, dann mach dir bewusst, dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab, sondern von Gott, der dich liebt. Und wenn es in deiner Ehe nicht rund läuft und du die Kindererziehung vergeigt hast, dann mach dir bewusst, dein Wert ist nicht an der Qualität deiner Familie zu messen, sondern allein an Gott, der dich gemacht, erdacht und liebt. Und wenn es in der Gemeinde nicht rund läuft, und ich sage euch, es läuft ganz, ganz viel nicht rund, dann mach dir bewusst, dass es nicht um die perfekte Gemeinde geht, sondern um Gott selbst, der dich liebt und dem wir hier gemeinsam begegnen wollen. Ihr Lieben, das bedeutet es, aus Gottes Gnade zu leben. Nicht von den Erwartungen, von der Leistung, vom Druck anderer abhängig zu sein, sondern sich ganz und gar aus Gott heraus zu verstehen. Sich ganz und gar seinen Sinn von Gott her schenken zu lassen. Sich jeden Tag neu, wenn wir aufstehen und in den Alltag gehen, zu sagen, ich und mein Leben liegen in Gottes Hand, weil ich Gnade in seinen Augen gefunden habe. Ich weiß nicht, wie es bei Elvis wäre, ich weiß nicht, ich kann dazu gar nichts sagen, ich möchte es nicht urteilen, aber ich habe mir die Frage gestellt, hätte Elvis vielleicht noch ein bisschen mehr Gottes Gnade in seinem Leben gesehen, noch bewusster aus dieser Gnade gelebt, dann wäre sein Leben vielleicht auch völlig anders verlaufen. Nicht abhängig vom Applaus der Menschen, sondern ganz vom Gott. Und stell dir einmal vor, du würdest jeden Tag, jeden Morgen neu, ganz bewusst dir Gottes Gnade zusprechen lassen, dir diese Gnade Gottes bewusst machen. Wie würde dein Leben aussehen? Wie würde sich dein Blick auf die Welt verändern? Wie würden sich deine Beziehungen verändern? Ich glaube, wenn wir uns Gottes Gnade bewusst werden, dann werden wir auch mit anderen Menschen gnädiger. Wie gelassen würde es uns machen in dem, was wir tun? Wie viel Freude würde uns oder wie viel Frieden würden wir im Herzen tragen, wenn wir immer und jeden Tag neu verstehen, wir leben aus Gottes Gnade? Und ich möchte dich einladen, jetzt in einer Zeit der Stille für dich ganz persönlich darüber nachzudenken. Wie würde es dein Leben verändern, wenn du jeden Tag neu dir dieser Gnade Gottes ganz bewusst machst? Gott spricht, du hast Gnade bei mir gefunden. Amen.